Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ist schon 10, ne? Ja, gar nicht. Ja, ja. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen auf einer Veranstaltung des Papirossa Verlags. Mein Name ist Tammo Wetzel. Ich komme gleich mit der betrüblichen Nachricht, dass es leider keiner der Autoren dieses Sammelbands geschafft hat, nach Leipzig zu kommen. Wir hatten eigentlich jemanden aus Berlin, der ist aufgrund des Schneechaos gestern gar nicht durchgekommen. Jetzt haben wir versucht, jemanden noch aus Köln zu kriegen, aber auch der hat die Reise nicht antreten wollen, nachdem er die Nachrichtenlage las. Ja, es sollte um das Buch gehen, Fäuste fahren, Fankulturen, die Rückkehr der Hooligans auf der Straße und im Stadion. Ich könnte anbieten, die Einleitung vorzutragen. Ich habe gerade mal reingeguckt, ich denke, es dauert etwa 5 Minuten. Darüber hinausgehend würde ich jetzt eigentlich ungern sozusagen die Positionen der verschiedenen Beiträger hier vortragen, sondern einfach, was in dem Buch drinsteht, damit man sich ein Bild machen kann. Wenn Fragen aufkommen zu dem Buch, würde ich versuchen, die zu beantworten und... Ja, ich fange dann einfach mal an. Es tut mir leid, ich habe jetzt auch nichts anderes vorbereitet, weil ich eben bis heute Morgen hoffte, dass der Kollege noch kommt. Und nun gut. Also ich lese jetzt die Einleitung vor über dieses Buch des Herausgebers Richard Gebhardt. Die Einleitung trägt den Titel »Die Old School kehrt zurück«. Nicht erst durch die Ausschreitungen während der EM 2016 in Frankreich rückten die militanten Hooligans wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Schon im Oktober 2014 bestimmten die Krawalle auf der Kölner Demonstration Hooligans gegen Salafisten, kurz HOGESA, die mediale Berichterstattung. Unter der Losung »In den Farben getrennt, in der Sache vereint« mobilisierte HOGESA rund 4.500 Hooligans, Rocker, Neonazis und sonstige Sympathisanten auf die Straße. Und das, obwohl die Szene ansonsten dem Schlachtruf »Fußball ist Fußball, Politik ist Politik« anstimmt. Zuvor galten Hooligans jahrelang als Veteranen der alten Schule, als Vertreter einer gewalttätigen Subkultur, die weitgehend aus den Kurven verdrängt wurde. Als aber Ende 2015 auf der Jahrestagung der Koordinationsstelle Fanprojekte den bundesweit versammelten Fanprojektmitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Frage »Kehrt die Oldschool zurück?« gestellt wurde, wurde diese von rund 80% der Anwesenden mit Ja beantwortet. Die Diagnose der Expertinnen und Experten des Fanalltags hat handfeste Gründe. Im Stadion kämpfen Hools spätestens seit 2012 verstärkt gegen antirassistische Ultras und in der dritten Halbzeit liefern sich die inzwischen durch Kampfsportarten wie Mixed Martial Arts gestählten Hools organisierte Prügeleien. Auf den Demonstrationen der Pegida zählen Hooligans wie selbstverständlich zum Ordnungsdienst. Europaweit propagieren Teile der Szene islamfeindliche Positionen und prügeln ihre Gegner aus dem öffentlichen Raum, aus politischen Gründen. Grund genug, das Kitschbild vom sogenannten unpolitischen nur saufenden und krakeelenden Hooligan einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ist gekommen. Unser Buch, also es ist jetzt der O-Ton des Herausgebers, für Leute, die dazugekommen sind, der selbst nicht hier ist. Ich bin vom Verlag und trage vor, was über dieses Buch in der Einleitung steht. Unser Buch ist kein reines Fußballbuch. Denn wer nur etwas von Fußball versteht, versteht nichts von Fußball. Fußball ist immer auch Politik. Und Politik umfasst mehr als Parteien und Parlamente. Ohne die städtische Baupolitik könnte kein Stadion errichtet werden. Und gerade die spezifische Aneignung des Fußballs durch seine Fans verrät die Unterströme und Bruchlinien unserer politischen Kultur. Denn aktive Fußballfans sind nicht notwendigerweise passive Konsumenten, sondern produktive Zuschauer, die einen Kampf um die Kurve und für ihre Agenda führen. Ihre vereinspolitischen Themen, um nur einige zu nennen, und auch nicht vereinspolitischen Themen, sind Sicherheitsauflagen, 50 plus X, Kommerzialisierung und Stadionverbote. Fans erinnern an Vereinspräsidenten und Mitglieder, die im NS-Regime verfolgt wurden. Sie sind dabei vielfach wacher als die jeweiligen Vereinsführungen, die ihre Geschichte oftmals nicht aus eigener Initiative aufarbeiten möchten. Und während der sogenannten Flüchtlingskrise, die real eine Krise der Politik ist, erschallt der Ruf Refugees Welcome in den Stadien. Welcher Unterschied zur rassistischen Laola-Welle des Asylantenrufs Anfang der 1990er Jahre? Die Arbeit von mustergültigen Initiativen wie Schalker Fans gegen Rassismus, heute Schalker Faninitiative, oder dem Bündnis aktiver Fußballfans sowie das Wirken der organisierten Fanprojekte hat hier Spuren hinterlassen. Die Tore auf dem Fußballfeld sind darum nicht, wie es früher einmal lautete, zwangsläufig die Eigentore der Beherrschten. Fußballfans sind heute mehr denn je politische Akteure. Und den völlig unpolitischen Hool gibt es nicht. Selbst ein schlichter Mitläufer inszeniert seinen Körper als politischen Akt, als Demonstration echter Männlichkeit. Punkt. Dass Hooligans also gegen Salafisten, gegen die fundamentalistischen Verächter des irdischen Vergnügens demonstrieren, gegen Menschen also, die noch kein Verein in nennenswerter Zahl im Stadion gesehen hat, ist kein Zufall. Unbewusst ahnen Hools vielleicht, dass gewaltbereite Salafisten ihre heimlichen Wiedergänger sind. Wiedergänger, die sich auch als die wahren Männer inszenieren, dabei aber auf fremdes Terrain vorgedrungen sind. Die Männlichkeitsinszenierung als Kämpfer und Krieger zeigt die Gemeinsamkeiten von Hooligans und Salafisten. Deshalb ist dieses Buch über Fußballfans auch ein Buch über Männlichkeitskulte, die im Profifußball und seinen Fankulturen vielfach anzutreffen sind. Und ein Buch über die Allianzen dieser Fan- und Subkultur mit der radikalen und islamfeindlichen Rechten. Dennoch gilt, nicht jeder Hooligan ist ein Neonazi. Auch diese Szene ist weitaus heterogener als vielfach kolportiert. Die Beiträge konzentrieren sich folglich auf die allerdings dominante rechtsoffene Problemgruppe unter den Hooligans. Ich sage nochmal ganz kurz für die Dazugekommenen, ich bin nicht Autor, nicht Herausgeber dieses Buchs, ich bin vom Verlag. Die Autoren haben es aufgrund des Schneetreibens nicht geschafft, hierher zu kommen gestern und auch heute Morgen nicht mehr. Und so lese ich einfach die Einleitung vor, was noch etwa 5 bis 7 Minuten dauert. Danach können wir vielleicht, wenn es Fragen gibt, kann ich versuchen, die zu beantworten. Auf den kommenden Seiten analysieren Fanforscher, Journalisten und sonstige Fußballexperten die Situation in den deutschen Stadien und auf den Straßen. Philipp Beitzel schreibt über den Fankulturkampf zwischen Hools, Ultras und Kutten. Paffel Brunsen und Peter Römer berichten über Hooligans als islamfeindliche Kreuzritter des Abendlandes. Daniel Rieser bewertet die Auseinandersetzungen während der Europameisterschaft 2016. Fred Kovasch gewährt Einblicke in seine umfassende Recherchearbeit innerhalb der Hool-Szene. Marc Harfeld analysiert die Geschichte der Hooligans in der DDR und Robert Klaus die Geschlechterrollen im Hooliganismus. In seinem fußballphilosophischen Schlussessay interpretiert der Herausgeber Richard Gebhardt die Hools als das verdrängte Gesicht der Fußballfamilie, in der Gewalt auf dem Rasen und auf den Rängen immer eine Rolle gespielt hat. Hooligans golfen nicht. Ihre Präsenz beim Fußball ist kein Zufall, seine Geschichte ist ohne die Zivilisierung der Gewalt gar nicht denkbar. Fäuste, Fahnen, Fankulturen ist ein Buch für ein breites Publikum, das sich jenseits der Schlagzeilen hintergründig informieren will, kein wissenschaftlicher Sammelband vom Fachmann für Kenner. Stilistische Eigenheiten der Autoren wurden redaktionell nicht strengstens normiert, die Fußnoten und Zitate und entscheidende Referenzen sind deshalb nur im notwendigen Maße in diesem Buch enthalten. Es schreiben Fans über Fanszenen. Das geht nicht ohne subjektive und emotionale Färbung, nicht ohne Differenzen. Die Autoren verbindet eine aufklärerische Haltung und dennoch sind die Herangehensweisen, Auffassungen und Analysen mitunter sehr unterschiedlich. Die Autoren formulieren deshalb teilweise kontroverse Positionen zu politischen und historischen Themen. Einigkeit über streitbare Einschätzungen konnte in manchen und wichtigen Fällen nicht erzielt werden. Aber die argumentative Vielfalt, die argumentative Qualität und Meinungsvielfalt war uns wichtiger als die Beschwörung einer vermeintlich gemeinsamen Gesinnung. Wir wollen das Phänomen verstehen. Das letztliche Urteil überlassen wir den Leserinnen und Lesern. Der Fokus der Texte liegt dabei auf der Situation in der Bundesrepublik Deutschland, ergänzt um Exkurse zur Lage in Osteuropa und England. Philipp Winkler hat in seinem 2016 im Berliner Aufbauverlag erschienenen Roman Hool die Lebenswelt der modernen Hooligans facettenreich beschrieben und eindrucksvoll Aspekte kenntlich gemacht, die hier vernachlässigt werden. Wir mussten unser Thema für dieses Buch eingrenzen. Uns interessiert in diesem Band vor allem die politische Dimension des Hooliganismus. Es gehört zu den bizarren Phänomenen der Gegenwart, dass Hooligans im Zeitalter von Hogesa, AfD, Pegida und Co. nun endgültig nicht nur ein Phänomen der Fankultur, sondern auch der jüngsten Zeitgeschichte in Deutschland und Osteuropa sind. Soweit die Einleitung zu diesem Buch. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass die Autoren nicht hier sind. Wenn gewünscht, ich kann was weiteres versuchen vorzulesen, aber ich sehe auch eine Frage vielleicht. Ja, das stimmt. Ich glaube auch. Ich habe jetzt nicht das ganze Programm mehr angesehen, aber mir sind auch die Veranstaltungen im Sachbuchbereich zum Thema Fußball aufgefallen. Wir haben heute auch noch eine weitere Veranstaltung. Da geht es um, das heißt, in den Sand gesetzt, da ist der Autor auch da. Da geht es um die Vergabe der WM 2022 nach Katar durch die FIFA. Das ist ein sehr hintergrundreiches Buch. Wird nachher vorgestellt, ebenfalls in dieser Halle im Gang E402. Ja, im Gang E402. Es ist um 11.30 Uhr. Ja, 11.30 Uhr ist es. Also soweit wir als Papyrossa Verlag machen in erster Linie politische Bücher und politische Bücher, und es ist immer mal wieder ein Fußballbuch dabei, was einfach daran liegt, dass wir uns auch in unserem Verlag durchaus für das Thema interessieren. Dass es jetzt eine Bündelung von Sachbüchern Fußball auf dieser Messe gibt, ja, das habe ich auch so gesehen. Aber es sind natürlich in den letzten Jahren in vielen Verlagen immer wieder Bücher erschienen rund um die Themen Fankultur. Ultras vor allem waren oft ein Thema. Und ich denke auch, dass diese Bücher auf Resonanz stoßen. Man sieht sie ja auch in den Buchhandlungen. Was die Aufarbeitung in Form belletristischer Literatur Fußball angeht, der eben bereits erwähnte Band aus dem Aufbauverlag hat Vorrang gemacht. Ansonsten gibt es, wenn ich es richtig sehe, relativ viele Bücher, die so als Erlebnisbericht, also mein Leben als Hooligan gibt es relativ viel, sieht man auch bei Amazon und anderen, verkauft sich auch ziemlich gut, also es sind auch teils martialische Gewaltschilderungen da drin enthalten, aber darüber hinaus habe ich den belletristischen Fußballmarkt jetzt nicht so im Blick, außer natürlich Tim Parks fällt mir ein. Es gibt eine ganze Menge an Büchern, die rund ums Thema Fußball kreisen, die auch im belletristischen Bereich. Ja, genau. Das war der Band aus dem Aufbauverlag, nicht wahr? Ja.
Also Philipp Winkler Hool, aus welchem Verlag weiß ich nicht. Okay. Spielte halt im Hooligan-Szene Hannover 96, Braunschweig. Genau. In dem Kontext war das. War, glaube ich, Frankfurter Buchmesse, also ja. Frankfurter Buchpreis, dort in einer Shortlist oder so.
Ja, das Buch meinte ich eigentlich auch gerade, und das ist auch in dem Vorwort angesprochen, dass es die Autoren des Bandes darauf verweisen, dass gewisse lebensweltliche Erfahrungen auch dem Buch eigentlich ganz gut zu entnehmen seien. Ja, dann muss ich einen Schluck trinken. Muss ich mal eben orientieren, ganz kleinen Moment bitte. Nein, es geht es geht eigentlich schon es geht auch um die Sache, wie ich gesagt habe, dass das Hooligans sich zum Beispiel zu dieser Hogesa-Demo in Köln zusammengefunden haben über mehrere Vereine. Natürlich finden einzelne Fangruppierungen finden in die Beiträge Eingang. Dortmund wäre da zu nennen oder auch die Adlerfront in Frankfurt, ohne die man sicherlich ein Hooligan-Buch nicht machen kann. Und es ist in der recht detaillierten Beschreibung des Hooliganismus in der DDR, da finden auch wirklich relativ viele Einschätzungen statt zu den verschiedenen Szenen und auch zu Ereignissen, die sich direkt im Umfeld des Endes der DDR 89, 90 abgespielt haben, wo es zum Beispiel in Dresden auch zu einem Europapokalspiel, das glaube ich für die Hooligan-Szene legendär ist, wo der Rote Stern Belgrad zu Gast war und es sowohl im Hinspiel in Belgrad große Schlägereien gab und dann im Rückspiel in Dresden noch mehr. Auch der erste Fußballtote des Vereinigten Deutschlands ist, ich glaube, 2-3 Wochen nach dem 3. Oktober 90. Es war in Leipzig. Das war ein Auswärtsspiel von Dynamo Ost-Berlin, also von BFC, ich glaube bei Chemie jetzt, ja genau, ich habe es nicht ganz im Kopf, bin wie gesagt nicht der Autor, bei Chemie und da war, diese Ereignisse werden also dann auch anhand der Vereine beleuchtet. Was auch stattfindet in dem Buch ist eben, was ich erwähnt habe, der Kampf zwischen den verschiedenen Fankulturen und auch dort wird dann zum Beispiel auf eine Situation wie in Bremen angesprochen, wo man eben doch eine sehr stark prononcierte antirassistische Ultrabewegung hat, die auch das Stadion dominiert, aber dann darüber hinaus die sogenannte Oldschool, die sich Standarte Bremen nennt. Und dann werden sozusagen an Vereinen werden solche Sachen gemacht. Aber es ist jetzt sicherlich nicht das Buch, was man so als Kompendium nehmen kann und sagen, jetzt will ich doch mal gucken, wie es beim VfB Stuttgart ist. Das ist in dem Buch nicht gegeben. Also ich denke, an der Ultra, für die Ultraszene ist zu sagen, dass sie ja wirklich sehr heterogen ist. Man hat eben explizit linke Gruppen, Bremen bereits erwähnt. Es gibt noch viele andere und das ist längst nicht nur St. Pauli oder Babelsberg, die sich klar positionieren, karitativ, antirassistisch etc. pp. Aber es gibt auch Hooligan-Gruppen, die sozusagen breiter aufgestellt sind, wo man alle möglichen in einer Gruppe hat, also alle möglichen politischen Richtungen unter einem Dach. Und dann gibt es auch die Vereine, wo ich sagen würde, ja, da sind die Ultragruppen oder Teile der Ultragruppen auch als Gruppen, manchmal gibt es mehrere, wie in Duisburg, da sind es ganz explizit rechte Gruppen, die also auch reichlich mit Neonazis gefüllt sind teilweise, hat es eben auch dazu geführt, dass die Ultras aus dem Stadion Duisburg, Düsseldorf, Aachen sind Beispiele, heraus komplimentiert haben, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und die Ultras, würde ich sagen, sind politisch heterogen. Es gibt auch Ultras, die erstmal vom äußeren Erscheinungsbild, wo man sagen würde, das sind ganz klar Rechte, also neben Aachen, Duisburg, fällt einem Cottbus ein, aber ob die sich wirklich so als Teil der Ultrabewegung sehen, das mag ich jetzt hier nicht zu beurteilen. Was, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass die Breite der Ultrabewegung in vielen, vielen Stadien den Hooligans seit Mitte, Ende der 90er, aber vor allem in den Nullerjahren das Terrain streitig gemacht hat und antirassistische Inhalte in ganz vielen Stadien verbreitet hat und damit auch zu einem nicht mehr sichtbar sein der Hooligan-Kultur geführt hat. Aber ich würde die beiden Kulturen also auf gar keinen Fall vermengen. Ich glaube, die politische Differenzierung ist die eine, aber wie eben auch in der Einleitung vorgelesen, ist es auch so, dass es Hools gibt. Die Hools sind nicht alle rechts. Also das wäre jetzt, glaube ich, Quatsch. Das Auftreten rund um die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die großen Turniere, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, wenn man Frankreich 98 denkt, na gut, da war die rechte Szene von Hannover, war da sehr, sehr stark involviert und auch aus anderen. Aber da ist es so, dass Ultras zum Beispiel bei diesen internationalen Turnieren überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern eigentlich eher sagen, naja, das ist eine ganz schöne Pausenunterhaltung, bis der echte Fußball im August wieder anfängt oder im Juli dann in den niederen Ligen. Und sollte man, glaube ich, nicht zusammenwerfen, die beiden Gruppen. Das wäre fatal. Ja, in diesem Buch geht es hauptsächlich um das Thema Hooligans. Also die Ultras oder auch die Kutten, also eine ältere Fankultur, oft Jeansjacken, Lederjacken mit Aufnähern drauf, die werden sozusagen in Abgrenzung dazu gebracht und haben also keine eigenen Kapitel. Es wird einfach so ein bisschen geschildert, wie hat sich Fankultur entwickelt. Und ja, natürlich kommt so ein Buch auch nicht aus ohne einen Blick über den Kanal, also nach England, wo ja die Hools sozusagen ihre Kinderstube haben, wenn man es mal so ausdrücken will. Und da gibt es also diverse Porträts von Vereinen, nicht von Vereinen, sondern von Akteuren, die sich gewissen Vereinen zurechnen, wie Millwall oder das wird schon beschrieben, auch das überhaupt das Kulturelle. Wie sind Hooligans entstanden, in Abgrenzung zu welcher Szene haben sie sich formiert. Und natürlich auch in diesem Buch die Rückkehr der Hooligans auf der Straße und im Stadion, dass sich eben auch sehr mit den rechten Tendenzen befasst. Es kommt nicht ohne eine Einschätzung dazu aus, was Hooligans so abseits des Stadions treiben. Also da wird die Musikszene wird durchleuchtet. Einer der bekanntesten Bremer Hooligans führt eine Musikband an, Kategorie C heißt die passenderweise, was in Sicherheitskreisen die Einschätzung für besonders gewaltbereite Fußballfans ist. Und auch diese Konzerte, gegen Rechtskonzerte, werden durchaus von Hooligans besucht und wie auch in einem Beitrag betont wird, dass bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden mehr als einmal sozusagen ein stadtbekannte Hooligans sowas wie einen Ordnungsdienst geleistet haben dort. Also die Lebenswelten der Hooligans werden schon geschildert. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass ausgerechnet dieser Sänger dieser neonazistischen Band Kategorie C ansonsten so ein ganz bürgerliches Leben führt und in seinem Reihenhaus wohnt mit Frau und Kind und es ist alles ordentlich, schöne Küche, Einbauküche. Und das ist auch ein Bild, was in dem Buch eben auch gesagt wird. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Randgruppe, die sich nur in irgendwelchen Subkulturen bewegt, sondern es finden sich eben auch ganz unterschiedliche Leute ein. Und was sie eint, kann unterschiedliches sein. Das kann einfach das Interesse sein, das Fußballspiel aktiv mitzubestimmen, wie es eben in der Einleitung hieß, also als Fans, was auch immer man davon hält. Also das ist so das eine. Und das andere ist eben, dass es doch immer wieder Rechten gelingt, dort gezielt zu rekrutieren. Borussenfront ist so ein Beispiel, ist eine Gruppe in Dortmund, die, glaube ich, bis heute nicht unter dem Namen auftreten. Unter diversen Namen gab es eine Gruppe, die hieß 02312 Riot, die Vorwahl von Borussia Dortmund, als besonders militante Hooligan-Gruppierung, die sich dann aber selbst aufgelöst hat, weil einfach die konkrete Gefahr bestand oder sie die konkrete Gefahr verspürt haben, dass sie als kriminelle Vereinigung verboten werden, hochgenommen werden. Und nach diesem Vorbild hat sich jetzt auch unlängst in Köln, das heißt, glaube ich, 0221, die Vorwahl, das sollte ich wissen, ich komme ja aus Köln, und das andere heißt Revolte, also 0221 Revolte. Und das ist auch so, dass dort in einer eigentlich sehr großen Fankurve, die von der Ultraszene dominiert wird, von verschiedenen Ultragruppen, über eine der drei Ultragruppen, die rechtsoffen ist, manchmal sagen sie, seien unpolitisch, aber es ist dort eben auch Platz für Rechte, haben die dort versuchen, eben die ansonsten betont antirassistischen und antihomophob auftretenden Kölner Ultragruppen so an den Rand zu drängen. Und sie machen das auch mit einigem Erfolg. Also es ist eigentlich zu erwarten, dass dort ähnliche Auseinandersetzungen bevorstehen wie im bereits angesprochenen Aachen oder Duisburg, wo eben dann auch Braunschweig ist so ein Beispiel, für die linken Ultras kein Platz mehr im Stadion ist. Also die einfach sagen, wenn wir uns dort nicht körperlich zur Wehr setzen können gegen diese neu sich formierenden, die sind nicht neu im Stadion, aber die treten jetzt sozusagen geschlossen und wieder als Hooligans auf und versuchen da die Hegemonie in der Kurve zu kriegen. Und dementsprechend kommt es auch zu Auseinandersetzungen in den Fankurven. Ja, weitere Fragen? Ah, das ist doch eigentlich ganz passend. Das ging. Also ich musste die 3 Minuten jetzt auch nicht unbedingt füllen. Ich kann noch darauf hinweisen, dass vorne das Buch liegt und wie gesagt um 11.30 Uhr dann auch eine Veranstaltung zum Thema Fußball mit Autor, zum Thema Katar, die FIFA, WM 2022, hier in der Halle E402, 11.30 Uhr. Und ja, würde ich mich freuen, falls ich den einen, die andere wiedersehen würde. Ansonsten nochmal Entschuldigung für die misslichen Verhältnisse. Ja, sag Dankeschön erstmal. Und direkt hinter der roten Wand. Ja, lass mal rein.
Das macht.
Und diese Szene ist ja auch beschrieben im Buch, einmal im Kornfeld im Sommer bei der Ernte, ne?
Ja, so ähnlich.
Also nicht dieses Foto wahrscheinlich, ist ja klar, aber.
Zum Glück habe ich meine Stimme zurück. Ich hatte einen Mensch, hatte gar keine Stimme, gestern auch nicht. Aber jetzt geht es schon wieder, ne?
Ja, Erkältung auch gehabt, ja.
Ja, und hier die Luft plötzlich so trocken.
Ja,
und ich bin das gar nicht gewöhnt.
Das ist auch schwierig im Moment mit der Kälte.
Ja. Ganz oft ganz offensichtlich legen die rechts, glaube ich, mit dem Hut.
Stimmt, ja, das Outfit. Das haben wir ja aufgeschrieben. Wir haben die Jagd, den Jagdschein nicht mit dem typischen Outfit gemacht. Und dann haben wir aber alle komisch geguckt.
Ja, ja, hochmütig, obwohl für mich Amazon war.
Ja, dann schönen guten Morgen hier am Sonntag auf der Buchmesse um 10.30 Uhr. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind zu unserer Veranstaltung. Ich begrüße Pauline de Bock, eine Übersetzerin, Journalistin und Schriftstellerin.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.